Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
A107, wenn Ihnen die Lesung gefallen hat, freuen wir uns, Sie dort begrüßen zu dürfen. Ich bin sehr froh, dass ich heute Ihnen dieses Buch vorstellen darf. Es ist ein ganz besonderes Buch. Es berichtet in einer ganz magischen Bildersprache von fantastischen Erlebnissen mit Gott. Und zwar genau 30 Tage lang. Es ist eines der außergewöhnlichsten Bücher, die ich in meiner Laufbahn im Verlag begleiten durfte. Und ich bin froh, dass wir heute eine Autorin, die Autorin hier haben und sie uns aus dem Buch etwas vorliest. Ich stell dich kurz vor. Das ist Fabienne Sieter. Sie stammt aus der Schweiz, ist dort aufgewachsen, hat dann Fotodesign in München studiert. Sie liebt Kreativität, Gestaltung und Kunst. Sie ist Artdirektor gewesen im ICF München und ist verheiratet, ist Mutter von einer Tochter, Abigail. Sie ist ein Jahr und läuft auch hier mit dem Papa auf der Messe irgendwo herum. Und ja, das ist Fabienne. Das Buch ist im SCM Verlag erschienen. Hier steht es, Sie können es bei uns am Stand am Nachmittag erwerben. Wie gesagt, es ist ein ganz besonderes Buch und ich wollte ein paar Fragen stellen zum Buch und zwar, vielleicht kannst du uns kurz erläutern, was ist das Besondere an dem Buch? Es ist ja auch dein erstes Buch. Wie kam es dazu, dass du es geschrieben hast? In welcher Situation ist das eigentlich entstanden?
Also das Buch kam eigentlich zustande in einer Zeit von einem großen Zerbruch in meinem Leben. Ich bin mit meinem Mann nach meinem Studium relativ schnell ins Ausland gezogen, nach Australien. Und da hatte ich erst gedacht, ja natürlich, Australien ist total toll, jeder will nach Australien und es ist auch super schön da. Aber für mich ging es da nach und nach, ging es mir nicht schlechter. Ich habe mich beworben auf Jobs, ich habe irgendwie versucht, Freunde zu finden und nichts hat eigentlich funktioniert. Es ging mir immer schlechter und uns ging das Geld natürlich auch aus, das heißt, der Stress wurde immer größer und hat sich auf meinen Körper auch ausgewirkt. Zudem habe ich mich total einsam und verlassen gefühlt dort. Und am Schluss kam auch noch die Nachricht von meiner Schwägerin, dass sie mit Krebs im Krankenhaus gelandet ist. Und da mein Vater an Krebs gestorben ist, war das für mich ein großer Schock und auch so ein absoluter Tiefpunkt dann in meinem Leben. Ich habe mich da gefragt, wo ist Gott überhaupt noch da in dieser Situation? Und was soll ich damit überhaupt noch anfangen oder mit ihm noch anfangen? Und ich saß dann eigentlich in so einem Gottesdienst, im ganz normalen Gottesdienst und hatte plötzlich den Gedanken, was wäre, wenn Gott mir 30 Tage lang begegnen möchte? Ich war bis dahin noch nie so, dass ich gedacht habe, ein Buch schreiben zu müssen, weil ich denke manchmal, es gibt schon so viele Bücher auf dieser Welt, es muss wirklich gut sein, wenn es ein nächstes Buch gibt. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ja, ich soll über diese Erlebnisse oder über Erlebnisse mit Gott was schreiben. Und dann war das Spannende daran, dass ich eigentlich mich nur hingesetzt habe und sowas wie ein Tagtraum von meinem inneren Auge sich abgespielt habe und ich diesen niedergeschrieben habe und das dann 30 Mal. Und so ist eigentlich dieses Buch entstanden.
Normalerweise, wenn wir Veranstaltungen hier haben, neige ich dazu, eher ein Interview, ein langes mit dem Autor oder mit der Autorin zu machen. Aber in diesem Fall haben wir uns dazu entschieden, dass wir Ihnen tatsächlich einige Passagen aus dem Buch vorlesen oder Fabienne Ihnen die vorliest, weil das wirklich so außergewöhnlich ist, dass man es mal hören sollte. Es ist, wie Fabienne gesagt hat, 30 Tage, die sie beschreibt. Das ist auch das Schöne an dem Buch, wer jetzt kein Interesse hat, einen Wälzer von 500 Seiten hintereinander weglesen zu müssen. Es ist wirklich in schönen Häppchen geschrieben. Man kann es immer mal wieder zur Hand nehmen. Ich habe es selber lange mit mir rumgeschleppt und immer wieder drin gelesen und Tag für Tag Ermutigungen drin gefunden und ganz erstaunliche Texte, die auch nicht immer bequem waren. Aber ich glaube, wir beginnen jetzt einfach mit dem ersten Teil, den du uns vorliest. Und ich bin gespannt, wie es Ihnen gefällt.
Also ich denke, Sie sind sicher mit Erwartungen hierher gekommen an das Buch, an die Messe, an mich vielleicht. Und um Erwartungen geht es tatsächlich auch im ersten Text, den ich Ihnen vorlesen möchte. Das Kapitel heißt Die Enttäuschung. Ich stand am Fuß einer weißen, steinernen Treppe. Sie führte auf einen Berg hinauf. Als ich den Stufen mit meinen Augen folgte, sah ich weit oben in großer Entfernung den winzigen Umriss eines Gebäudes. Die Treppe dorthin schien endlos zu sein. Angesichts des Umstands, dass ich nicht wirklich das bin, was man für gewöhnlich als sportlich bezeichnet, verspürte ich keine große Lust, mich an den Aufstieg zu wagen. Hatte das Motto nicht 30 Tage im Thronsaal geheißen und nicht 30 Tage auf einer weißen Treppe? Da ich jedoch außer der Treppe nichts anderes Sehenswertes ausmachen konnte und das Gebäude oben keine Anstalten machte, zu mir herunterzukommen, setzte ich dann doch widerwillig meinen Fuß auf die erste Stufe. Während ich langsam die Treppe hinaufstieg, bemerkte ich einen Mann, der neben mir herging. Ich konnte nicht ausmachen, woher er auf einmal gekommen oder wie lange er schon neben mir gelaufen war. Er trug unauffällige, weiße Kleidung und war auch ansonsten eher unscheinbar. Ich schätzte ihn auf Anfang 30. Es fühlte sich seltsam natürlich an, ihn neben mir zu haben. Es war ein wenig, als wäre man einem alten Bekannten über den Weg gelaufen, dessen Anwesenheit man schon immer genossen hat, an dessen Namen man sich nur gerade nicht erinnern kann. Während ich noch damit beschäftigt war, meinen neuen Begleiter zu studieren, ergriff er das Wort. »Weißt du, von unten sieht der Aufstieg für jeden unbezwingbar aus«, sagte er. »Das erste Mal ist immer am schlimmsten, weil man nur sieht, wie lange die Treppe ist und wie kurz die eigenen Beine sind. Man rechnet sich aus, wie viel Kraft man für den Aufstieg bräuchte und kommt zu dem Schluss, es sei unmöglich.« Dabei vergisst man lediglich, Gott in die Rechnung mit einzubeziehen. Im selben Moment, in dem er das Wort einzubeziehen aussprach, nahm mein Fuß die letzte Stufe und wir waren oben angelangt. Verdutzt drehte ich mich um. Wie war denn das plötzlich so schnell gegangen? Ich war nicht einmal außer Puste. Die Treppe jedoch war von oben betrachtet noch genauso lang wie zuvor. Ich sah den Mann an. Er lächelte ein wenig vergnügt. Viele Menschen wollen zwar Gott begegnen, aber sie vergessen dabei, dass er auch ihnen begegnen möchte. Deshalb sieht der Weg zu ihm aus ihrer Perspektive oft unüberwindbar aus. Viele geben auf, bevor sie überhaupt angefangen haben. Ich musste daran denken, dass auch ich beinahe in diese Kategorie gefallen wäre. Gott, fuhr der Mann fort, wartet jedoch nur darauf, dass wir einen ersten Schritt auf ihn zukommen. Den Rest des Weges kommt er uns ganz von alleine entgegen. Gemeinsam gingen wir zu dem Gebäude, das sich aus der Nähe betrachtet als wesentlich größer herausstellte, als es vom Fuß der Treppe her den Anschein gemacht hatte. Es war vollständig aus grauem Stein. Zugegeben, ich fand es nicht besonders schön, ein bisschen langweilig, wie bürgerliche Nachkriegsarchitektur. Der Mann führte mich zum Eingang. Auch wenn mich mein erster Eindruck hätte vorwarnen können, hatte ich doch insgeheim irgendwo ein großes, prächtiges Tor erwartet mit goldenen Türflügeln und prunkvollen Rahmenverzierungen und himmlischem Licht, das aus dem Türspalt strahlte. Wir kamen vor einer kleinen Holztür zu stehen. »Hier ist der Eingang zum Thronsaal. Bist du bereit?«, fragte der Mann. »Was war denn das für eine Frage?« »Klar, von außen entsprach das bisherige nicht ganz meiner Erwartung. Aber warum sollte ich nicht bereit sein?« Ich hatte am Tag zuvor doch schon erste Bilder vom Inneren des Thronsaals gesehen, deswegen war ich schließlich hier. Das war bestimmt ein Trick, dachte ich. So wie mit der Treppe. Nichts ist, wie es scheint, harte Schale, weiche Kern. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber. Ich öffnete die Tür und ging hinein und war augenblicklich fassungslos. Mir stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Ja, sie war eintätowiert. Das Innere des Gebäudes war dunkel und kahl. Die Innenwände bestanden aus demselben tristen Stein wie ihre Außenseiten. Lediglich ein paar Fenster waren weit oben in die Mauern eingebracht und das spärliche Licht, das durch sie fiel, reichte gerade aus, um einen Holzstuhl erkennen zu lassen, der im hinteren Drittel des Raums stand. Ansonsten war das Gebäude leer. Ich ging ein paar Schritte in die gähnende Leere hinein, spähte in die Ecken – Nichts. Ein Holzstuhl in einem leeren Zimmer. Ich wurde wütend. Tatsächlich wurde ich derart wütend, dass ich mich auf der Stelle umdrehte, aus der Tür und am Mann, der daneben stand, da vorbeistappte und mich daran machte, die Treppe wieder hinabzusteigen. Veräppeln konnte ich mich selbst. »Ist es nicht das, was du erwartet hast?«, fragte der Mann, der noch dort stand, wo ich ihn stehen gelassen hatte. Ich entschied mich, eine derartige Frage nicht zu beantworten. »Vielleicht hast du nicht alles gesehen.« Wollte er mich jetzt noch für dumm verkaufen? Da gab es nichts zu übersehen. Der Raum war leer gewesen, bis auf diesen lächerlichen Stuhl. Ich war beleidigt, aber ich musste zugeben, dass ich mir dann doch nicht hundertprozentig sicher war. Der Raum war relativ dunkel gewesen und ich war sehr schnell wieder nach draußen gelaufen. Was, wenn ich tatsächlich etwas übersehen hatte? Etwas, was der ganzen Farce doch einen Sinn gegeben hat. Eine Kleinigkeit nur, die meine Wahrnehmung des Raums verändert hätte. Blödsinn, der Raum war leer gewesen, ich war ja nicht blind. Außerdem ging es gar nicht darum. Die eigentliche Frage war ja, wo war Gott? Um ihn ging es doch. Sah so sein glorreicher Thronsaal aus. Ich bemerkte, dass er sich stehen geblieben war. Ich war sauer, aber ich konnte, ja, ich wollte auch nicht einfach mit leeren Händen wieder die Treppe hinabgehen. Widerwillig gab ich der Sache also eine letzte Chance. Ohne den Mann eines Blickes zu würdigen, ging ich an ihm vorbei, erneut in das Gebäude. Es war immer noch leer. Leer und grau und dunkel und leer. Ich ging einmal von vorne nach hinten und wieder zurück, sah zur Decke hoch. Vielleicht hatte sich ja dort etwas versteckt und unter den Stuhl, aber es war nichts da. Ich hatte nichts übersehen. Ich klammerte mich an das Einzige, was in der Lage war, dem Ganzen doch noch einen kleinen Fetzen Sinn zu geben, den Stuhl. Ich setzte mich ihm gegenüber auf den kalten Boden und starrte ihn an, während ich auf eine Eingebung wartete. Stuhl. Braun, Holz, vier Beine, Lehne, Stuhl. Stuhl, 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 ein blöder Stuhl. Mein Kopf blieb so leer wie dieser Stuhl, so leer wie das ganze Gebäude. Ich löste meinen Blick von dem nichtssagenden Ding und entdeckte ein kleines Holzkreuz, das hinter dem Stuhl an der Wand hing. Hatte das davor auch schon dort gehangen? Ganz langsam, nach und nach dämmerte es mir und das Licht des Verständnisses begann meinen Kopf zu erhellen. Was, wenn der Thronsaal nicht wegen Gott so schlicht gehalten war, sondern wegen mir? Wäre ich tatsächlich vor einem grandiosen Dom angekommen, mit Diamanten besetzten Toren, goldstrahlenden Kapitellen, einem majestätischen Thron und Gottes blendende Herrlichkeit, hätte ich mich jemals getraut, auch nur einen Fuß in solch ein Gebäude zu setzen? Vor diesem Gott hätte ich höchstwahrscheinlich die Beine in die Hand genommen, die Zimmertür hinter mir verriegelt und mich unter meiner Bettdecke verkrochen. Zu gut wusste ich um meine Unzulänglichkeit. Darum, wie klein ich war und wie groß meine Schwächen waren, wie viele Absagen ich in letzter Zeit auf meine Bewerbungen bekommen hatte. Im Angesicht von Gottes Vollkommenheit wäre meine Unvollkommenheit so deutlich zutage getreten wie Erde und eine zu dünne Schicht Schnee. Gott aber wollte nicht, dass sich all das zwischen ihn und mich stellte. Er wollte sich mit mir treffen. Deshalb, so war mir nun klar, hatte er sein Zuhause für unsere erste Begegnung so gestaltet, dass ich auch nicht im Entferntesten gezögert hatte, einzutreten. Er hatte seine ganze königliche Großartigkeit und Herrlichkeit für mich abgelegt, damit ich ihn ohne Vorbehalte besuchen konnte. In mir löste sich mit einem Mal ein Druck, den ich bislang nicht einmal wahrgenommen hatte. Mein Herz atmete auf, als wäre es nach zu langer Zeit unter Wasser endlich an die Oberfläche gekommen. Die Anspannung, mich beweisen, mich durch Aussehen und Leistung hervortun zu müssen, mich andauernd zu vergleichen, all das hat in diesem Thronsaal von Anfang an keinen Platz gehabt. Und erst jetzt merkte ich, wie gut mir das tat. Ich konnte einfach so sein, wie ich war. Genauso schlicht, simpel und leer wie dieser Raum. Tiefe Ruhe und Wärme legten sich wie eine väterliche Umarmung um mich und hüllten mich ein. Es war ein göttlicher Moment. Und ich kostete ihn aus, solange es ging. Schließlich spürte ich, dass es Zeit geworden war, zu gehen. Und ich stand auf. Vor mir stand noch immer der Holzstuhl. An der Wand dahinter hing das Kreuz. Jetzt tat es mir fast ein bisschen leid, diesen prachtvollen Thronsaal verlassen zu müssen. Ein letztes Mal atmete ich die heilige Schlichtheit dieses Ortes ein. Dann trat ich mit einem Lächeln ins Freien, wo mein Begleiter in Weiß bereits auf mich wartete und mich mit einem »Du kannst wiederkommen, wann immer du willst« verabschiedete. Er machte keine Anstalten, mich auf meinem Rückweg die Treppe hinunter ebenfalls zu begleiten, was mir die Vorfreude auf den Abstieg ein wenig schmälerte. Doch als ich an der Treppe ankam, bestand sie zu meiner Überraschung nur aus einer einzigen Stufe. Der Mann hinter mir sah meine Verwunderung und lachte. Der Weg von Gott zurück in den Alltag ist immer leichter als andersrum, nicht wahr? Ich weiß nicht, eben wie Sie hergekommen sind, mit welchen Erwartungen an Bücher, an Personen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ja, manchmal hat man so große Erwartungen an das Leben, an sich selbst, an Gott vielleicht. Und manchmal werden die total enttäuscht, weil sich das Leben eben anders entwickelt, weil Sachen eben nicht so sind, wie man sich das ausgedacht hat. Und ja, das Spannende fand ich in diesem Kapitel, dass ja nicht die Situation sich verändert hat, sich vielleicht nicht das Problem gelöst hat, sondern dass die Sicht auf die Dinge sich komplett verändert hat, dass Gott diese Sicht gedreht hat und dass es einen Perspektivwechsel gab, der plötzlich aus etwas Enttäuschendem etwas so Wertvolles gemacht hat. Und das ist ja eine Lektion für mich im Leben geworden, wo ich gemerkt habe, auch wenn sich Sachen anders entwickeln, als ich mir das manchmal wünschen würde oder vorstelle, dass ich dem trotzdem diesen Perspektivwechsel auch ja einfach mal probieren möchte, damit sich vielleicht eben was ganz Neues, Unerwartetes oder Außergewöhnliches ergeben kann. Mein nächster Text ist aus dem Kapitel Sein. Und ich möchte dazu vorher eigentlich gar nicht so viel sagen, sondern Ihnen einfach die Möglichkeit geben, dazu zu hören. Eine weitere Woche neigte sich ihrem lang ersehnten Ende zu. Ich war froh, die Treppe heute nur von oben sehen zu müssen. Ich hatte den Aufstieg anscheinend übersprungen. Mein Alltag zehrte an mir und leerte meine Energiereserven so zuverlässig wie die Fernbedienung ihrer Batterien, welche ich ebenfalls jede Woche auszuwechseln schien. Der Mann in Weiß begrüßte mich herzlich und nahm mich mit in einen großen, festlich geschmückten Saal. Es war Sonntag und die Menschen feierten. Die Musik war laut, die Stimmung war ausgelassen und jeder hatte offensichtlich eine tolle Zeit. Ich jedoch blieb überfordert am Eingang stehen. Normalerweise wäre ich froh gewesen, zu einem Fest wie diesem eingeladen worden zu sein. Doch ich hatte mir insgeheim erhofft, den Tag heute ein wenig ruhiger zu verbringen. Für einen introvertierten Menschen wie mich war eine Menschenmenge wie diese unter solchen Umständen die größte Herausforderung. Der Mann sah mich an und ohne ein weiteres Wort führte er mich an den Gästen vorbei in ein Nebenzimmer, das bis auf einen Tisch und zwei Stühle leer war. Alles war für ein Abendessen für zwei Personen hergerichtet, inklusive brennender Kerzen auf dem Tisch. So sehr ich aber den Gedanken an ein Dinner mit Gott auch schätzte, musste ich mir mit beinahe schlechtem Gewissen eingestehen, dass auch das ein wenig zu viel für mich war. Ein Abendessen bedeutete intensive Gemeinschaft, angeregte Gespräche, tiefgehende Diskussionen, alles Dinge, die mich gerade mehr Kraft kosteten, als sie mir gaben. Wieder las mein Begleiter schweigend meine Gedanken und führte mich weiter. Wir traten aus dem Gebäude heraus in einen Garten. Es war ein englischer Garten, in dem man die Natur frei wachsen ließ und lediglich subtil eine gewisse Ordnung unterwarf. Wir liefen, bis das Gebäude hinter uns in den Bäumen verschwand und sich eine kleine Lichtung vor uns öffnete. Zwei große Sofas standen im Gras, als hätten sie sich auf dem Weg zum Wohnzimmer verlaufen und hatten einen kleinen Gartentisch mit Essen und Getränken mitgebracht. So surreal die Sofas auf dem Rasen auch sein mochten, hätte ich mir keinen besseren Ort vorstellen können, wo ich diesen Sonntag verbringen wollte. Meine Lungen sogen die frische Luft auf wie ein ausgetrockneter Acker, den ersten Herbstregen nach einem langen, heißen Sommer. Das Zwitschern der Vögel und das sanfte Rauschen des Windes in den Ästen über mir waren das Einzige, das auf angenehme Weise die vollkommene Ruhe durchbrach. Ich legte mich auf eines der Sofas. Mir fiel auf, dass der Mann und ich noch kein Wort gesprochen hatten, was mich doch ein wenig beunruhigte. Nicht, dass ich hier am Ende wertvolle Zeit verplemperte, die ich eigentlich für was vorgesehen hatte, was ich heute zu lernen hatte. Doch als ich nach dem Mann in Weiß sah, hatte er es sich auf dem zweiten Sofa gemütlich gemacht und die Beine übereinander geschlagen. Also tat ich es ihm nach, verschränkte die Hände hinter meinem Kopf, genoss den zärtlichen Tanz des Windes auf dem Blättermeer der Baumkronen über mir und ließ meine Augen und Gedanken schweifen. Nach einer Weile begannen die verschlungenen Wege von der Lichtung in verschiedene Richtungen in den Garten hineinführten, meine Neugier zu wecken. Ohne dass ich etwas sagen musste, stand der Mann gemeinsam mit mir auf und wir machten uns auf den Weg, die Geheimnisse des Gartens zu erkunden. Meine Schuhe ließ ich zurück, denn der Boden war warm und die Wege waren mit weichem Gras überwachsen. Nach und nach kamen auch meine Gedanken zur Ruhe und ich freundete mich mit der Vorstellung an, heute einmal gar nichts sagen und denken zu müssen, was ich nicht sagen oder denken wollte. Heute, sagte der Mann, der so oft wusste, was in mir vorging, ist der Tag der Ruhe. Heute musst du nichts anderes tun, als einfach zu sein. Es ist dein Tag. Verbringe ihn ganz, wie du willst. Keine Lektionen, keine To-Dos, keine Erkenntnisse. Der Gedanke tat mir unendlich gut. Ich spürte, dass er stolz darauf war, dass ich heute ehrlich zu mir gewesen war und meine Bedürfnisse ernst genommen hatte. Jede der Formen, die er mir heute gezeigt hatte, um diesen Sonntag zu Gottes Ehre zu verbringen, war so gut gewesen wie die andere. Ob mit einem Fest die Größe Gottes zu feiern, bei einem privaten Abendessen mit Gott alleine zu sein oder diesen Garten zu nutzen, um zur Ruhe zu kommen, das alles waren Wege, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich hatte für heute das Sein gewählt. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es ist dieses Thema Sein ein großes Thema, weil wo findet man schon Ruhe im Alltag? Gerade mit Social Media oder mit in den Städten, wo wir wohnen, ist einfach immer was los. Man ist immer unterwegs, man hört immer irgendetwas. Es passiert ja auch ständig etwas und man will irgendwie up to date bleiben. Man will irgendwie wissen, was gerade bei den Freunden los ist, wo die sich gerade befinden, was die gerade so machen. Und diese Ruhe und dieses absolute mal zurückziehen und einfach nur das tun, was einem gut tut und nur zu sein, dafür findet man, glaube ich, heutzutage sehr, sehr wenig Zeit. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass es so, so wichtig ist, dass man ja manchmal wieder einfach ankommt an einem Ort, wo man einfach zur Ruhe kommt, wo man einfach ja diese Schlichtheit genießt, wo man einfach mal sein kann und auch wieder so ein bisschen auftankt von dem, was alles war, so die letzte Woche. Und ja, ich habe das für mich gemerkt, dass ich das immer wieder tun muss und immer wieder diesen Ort suchen muss, auch wenn es mir selber extrem schwer fällt. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir das, glaube ich, immer wieder tun.
Okay, ich hoffe, Sie haben in dem ganzen Trubel, der hier auf der Messe herrscht, vielleicht gerade auch einen Moment von Ruhe finden können. Das ist ja sehr kontrastreich zu dem, was wir drumherum erleben. Leider würde, glaube ich, eine dritte Episode unserer Zeitlimit hier sprengen. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick nehmen können in die Treppe. Das Buch von Fabian Sieter, erschienen in unserem Verlag beim SCM. Sie finden unseren Stand hier den Gang runter, A107, sind herzlich eingeladen, sich das Buch nochmal aus der Nähe anzugucken. Denn das habe ich gar nicht gesagt am Anfang. Das ist mir noch ein Herzensanliegen, ist mir eingefallen, dass ich das ganz vergessen habe, Ihnen zu verraten. Fabian Sieter hat das Buch nicht nur geschrieben, sondern sie hat es auch gestaltet. Es ist ein Buch mit 30 Kapiteln, entsprechend den 30 Tagen, die sie erlebt. Und es ist jedes Kapitel ist ganz kostbar gestaltet und hat jedem Kapitel ist eine sehr schöne Gestaltung vorangestellt, die auch nochmal dazu führt, dass man das Buch sehr genießen kann. Also ich empfehle Ihnen nochmal zu schauen, bei uns am Stand das Buch nochmal in die Hand zu nehmen. Das ist wirklich ein Juwel, was ich Ihnen sehr ans Herz lege. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen ganz tollen Messetag. Vielen Dank.
Ja, genau, da hinten steht er. Der lässt sich wahrscheinlich nur mit Klatschen auf die Bühne machen.
Ja, würde ich sagen.
Danke.
Siehst du aus dem Buch vor, also auf dem Mikrofon hin oder zum Halten?
Der hält das auch, glaube ich. Der liest nicht vor.
Das wäre cool, die war gestern ein bisschen leise. Cool. So, check mal kurz, ob du da bist.
Da bin ich und ich bin auch laut. Im falschen Kanal? Okay.
Also wir... Ach so.
Deine Stimme? I think I've had enough. I might get a little drunk.
Bam da 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 da, ist auch recht gut laut.
Du, genau. Ach so. Ja, das wäre.
Ich sag was, ja, gut. Es ist 12 Uhr und hier auf der Leseinsel Religion geht es heute Mittag für eine halbe Stunde um die Frage, was macht eigentlich Sebastian Veit? So ähnlich wie, was macht Heinz-Florian Oertel? Wenn Sie sich erinnern, Sebastian Veit war mal in Leipzig Pfarrer und ist jetzt schon ein paar Jahre an der Frauenkirche. Frauenkirchenpfarrer, den Titel darf er führen. Ich will ihn ein bisschen befragen, nachdem, wie es so ist, an so einer prominenten Kirche zu arbeiten, mit so viel Öffentlichkeit und so viel Bedeutung auch für dieses Land. Und Musik macht schon, so wie die letzten Tage, wieder Tobias Osyra mit Marie-Christine Lippold. Und die hören wir jetzt zuerst einmal. Viel Vergnügen.
Now I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, oh, that's all I want.
Woke up an optimist, the sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. I'm about to spend.
Yeah, I'm 4-5 seconds from wilding,
and we got 3 more days till Friday.
I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear
I wish somebody would tell me, oh, that's all I want. And I know that you're up tonight thinking, how could I be so.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.